Sag mal, Christoph.
Steffi.
Um was geht's denn heute?
Heute geht's um die Einarbeitung des blinden Führhundgespanns. Wir werden uns darüber unterhalten, welche Inhalte vermittelt werden. Wir werden uns fragen, was ist denn eigentlich besser, wenn man das an einem eigenen Wohnort macht oder wenn man das am Wohnort der blinden Führhundschule macht.
Ja, und wir unterhalten uns auch so ein bisschen, was man als Führhundehalter, Halterin noch für Fragen haben könnte in der Zeit.
Super, los geht's.
Auf geht's.
Nachgefühlt, der Podcast, der auf den Hund gekommen ist. Hundesprache und Hundetraining für Sehbehinderte, Blinde und sehende Menschen. Von und mit Stefanie Grad und Christoph Erbach.
Hallo Christoph.
Hi Steffi. Über was haben wir das letzte Mal gesprochen?
Über die Qualitätskriterien.
Richtig, genau. Dass es schon ziemlich gute, klare Vorgaben auch gibt, wie so ein Hund, wie alt so ein Hund sein sollte. Von der Rasse wird da ein bisschen was gesprochen, von Krankheiten wird da ein bisschen gesprochen, dass man so eine Handhabung hat, auch als Krankenkasse, über die Vorgaben der Versorgung.
Genau, und worauf man so ein bisschen achten soll als Führhundhalter, wenn man den Hund zum ersten Mal streichelt oder eben auch ein bisschen intensiver kennenlernt.
In unserer Reise, so habe ich es jetzt schon öfter mal genannt, finde ich auch immer noch ganz gut. Durch die Versorgung mit einem blinden Führhund sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo der Mensch unter Umständen das erste Mal Kontakt hat, der zukünftige Führhundhalter, mit dem blinden Führhund, auch mit der blinden Führhundschule, quasi in die Arbeit geht. Die Einarbeitung des Gespanns steht jetzt auf dem Plan.
Kommt dieser spannende Teil, wo aus dem Mensch und aus dem Hund ein Team wird oder wie es im Blindenführhundewesen genannt wird, ein Blindenführhundegespann.
Richtig. Es mutet so ein bisschen altertümlich immer an. Gespann.
Ich sehe immer eine Pferdekutsche.
Total, sofort. Ich denke, warum? Warum? Das ist doch keine Peitsche, was das ist, doch ein Stock.
Ja.
Genau. Nee, jetzt sind wir da und die Frage ist erstmal für mich so, wenn ich mir vorstelle als Laie, ja, wo findet das denn statt? Wo machen wir das?
Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, am Ort der Führhundeschule das zu machen, also dass man dorthin fährt, sich ein Zimmer nimmt, Pension, Hotelzimmer und dann eben an dem Ort, wo der Hund das gelernt hat, auch erstmal den Hund kennenlernt und auch mit dem Hund arbeitet. Die andere Version ist, dass die Führhundeschule nach Hause kommt, also in den Wohnort des Führhundehalters und dass dort die ganze Einschulung passiert.
Mhm. Das sind ja schon wirklich große Unterschiede, kann ich mir vorstellen, weil wir haben es hier mit Menschen zu tun, die blind sind. Das heißt, dieses Thema, also der Unterschied zwischen einem Ort, wo ich das lerne, wo ich mich gar nicht auskenne und dem Ort, wo ich mich sehr wohl auch auskenne, vielleicht auch schon eine Schulung gehabt hat in Orientierung und Mobilität, das ist ja schon ein großer Unterschied. Was wäre denn jetzt ein Vorteil, das an der Führungsschule, an dem Ort zu machen? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht mancher zukünftige Halter wird eigentlich sagen, nee, kommen Sie mal lieber hier zu mir. Ne?
Ja, ich werde es gleich mal wieder aus Hundesicht sagen. Für den Hund ist natürlich die Stelle, wo er alles gelernt hat, viel stressbefreiter, also viel entspannter, wenn er erstmal dort arbeiten und zeigen kann, was er gelernt hat, wo er sich eben auskennt und wo er es gelernt hat. Für den Führhundhalter ergibt sich die Ungewissheit, dass er sich nicht auskennt am Ort der Führhundeschule, aber dafür kann er vielleicht ein bisschen mehr sich auf sich selber konzentrieren, weil der Hund eventuell ein bisschen sicherer arbeitet.
Jetzt würde ich da ganz gern ein bisschen einhaken und mal kurz da drüber sprechen, über Orientierung, Orientierungsfähigkeit, aber auch die Voraussetzungen, die man so als zukünftiger Blindenführhundhalter hat oder haben muss. Und das hat viel ja mit Orientierung auch zu tun. Wir haben es ja schon in einer früheren Folge mal gesagt. Es wird ja schon auch vorausgesetzt und gewünscht auch, dass jemand, der mit einem blinden Führhund unterwegs ist, eine ganz gute Orientierungsfähigkeit auch hat, dass der also sich relativ schnell in einer Situation auch zurechtfinden kann, die ihm nicht bekannt ist, dass er Ideen und Strategien hat, auch da zurechtzukommen, dass er sich eine geistige Landkarte selbst erstellen kann und zu diesen Sachen allen in der Lage ist. Das heißt, es ist ja erstmal vielleicht auch am Ort der Blindenführhundschule gar nicht so das Thema, kann ich jetzt nur von Strecke A und B laufen? Also das wäre ja sowieso eine Ansicht, dass jemand Blindes nur da laufen kann, wo er sich schon auskennt. Dem könnte man da ja gleich widersprechen. Der Blindenführhund ist kein Hilfsmittel wie, was weiß ich, eine Straßenbahn, die immer die gleiche Linie fährt. Das wäre dem auch viel zu langweilig und dafür ist er nicht gemacht. Sondern es geht schon darum, dass man auch sich gut orientieren kann. Und da spricht es auch nicht dagegen, dass man das an einem wohnortfremden Ort auch lernen kann.
Ja, es hilft vor allem auch in der Tatsache, dass, wie wir auch schon mal erwähnt hatten, der Führhundhalter lernen muss, einem Tier zu vertrauen und Verantwortung abzugeben. Und wenn man sich selber total gut auskennt, also zu Hause, fällt einem das vielleicht schwerer, weil man weiß, okay, noch 3 Schritte, dann kommt hier der Bordstein. Während wenn man irgendwo ist, wo man wirklich nicht weiß, was kommt jetzt hier als nächstes, dann kann man sich auf den Hund verlassen.
Richtig. Also dieser Punkt ist wirklich auch nicht zu unterschätzen und es ist keine Gängelei oder keine Bequemlichkeit von der Blindenführhundsschule, sondern das kann durchaus auch eine ganz große Auswirkung haben auf die Zusammenarbeit des Gespanns, die Art und Weise, wie bzw. wo man das auch lernt.
Genau, und eben auch das Kennenlernen zu fühlen, zu spüren, so arbeitet der Hund, wenn er sich wohlfühlt. Sprich in seinem bekannten Gebiet, wo er das alles gelernt hat, im Vergleich zu die ersten Tage, wenn man dann an seinem eigenen Wohnort wieder ist, wenn der Hund neu alles sieht und eben erarbeiten sich muss. Wie fühlt es sich an, wenn er mehr Stress hat, wenn er aufgeregt ist? Also da wäre jetzt schon wieder für mich als emotionaler Mensch und auch als Verhaltensexpertin ganz wichtig, dieses Gefühl schon mitzunehmen, dass man schon im Führbügel spürt oder am Knie, am Schienbein, wie fühlt sich denn das an, wenn der Hund mutig voran marschiert und eben auch weiß, was er tut und sich da wohlfühlt damit. Und im Vergleich dazu, wie fühlt es sich an, wenn er ein bisschen unsicherer wird oder aufgeregter, weil es ein unbekannter Ort für den Hund ist.
Das sind ja nicht nur praktische Inhalte, die da gleich am Anfang vermittelt werden. Das spielt ja schon auch eine große Rolle, da sich theoretisch mit dem Thema Blindenführhund und die Haltung auseinanderzusetzen. Das findet oft ja auch dann statt oder das ist mitgefordert. Was sind das da so für Inhalte?
Das beginnt bei ganz normalen Sachen. Wie viel Wasser braucht so ein Hund? Was nehme ich für Futter? Wie oft bekommt er Futter? Was für Leckerlis nehme ich mit zum Belohnen? Welche Spielzeuge, welche Liegedecke, wie viele Ruhephasen, wann muss er aufs Klo und so weiter. Also ganz, ganz banale Bedürfnisse. Dann geht es weiter zu Tierarztbesuchen, also Impfungen, Entwurmungen, Routinebehandlungen. Und dann geht es tiefer rein in Hundeverhalten. Also was kann ich meinem Hund Gutes tun in einer Hundebegegnung? Wo muss ich vielleicht eingreifen, wie geht's mit Menschen, also bestimmte Führhunddinge, dass er beim Führen zum Beispiel nicht unbedingt angefasst werden soll, dass man das auch durchhält. Und dann geht's weiter bis zu Lernverhalten, dass ich eben auch als führende Halterin lernen muss, konsequent mit meinem Hund umzugehen und den eben nicht übermorgen aufs Sofa springen lasse, wenn der Führhundetrainer weg ist, sondern eben bestimmte Regulatorien auch einhalt.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den man sich klar werden muss. Und wir haben auch hier, wir zeichnen ja immer ein Bild von einer typischen Situation. Die Situation, dass wir es zum einen mit Führhundhaltern zu tun haben, die da vielleicht auch schon sehr erfahren sind, weil das nicht ihr erster Hund ist. Die weitaus schwierige Situation oder die Situation, wo man am meisten noch dazulernen muss, ist ja aber, wenn jemand kommt, der eigentlich gar keine Hundeerfahrung auch hat und sich da auch sehr mit ganz elementaren Sachen wie auch Fellpflege und so weiter und den ganzen vielen Punkten, was du jetzt genannt hast, auseinandersetzen muss.
Ne? Ja, und ich denke auch ein ganz großer Part ist die Philosophie. So ein Führhund hat sich das nicht ausgesucht, der wird nicht geboren und überlegt sich, was will ich denn von Beruf werden? Ich werde Führhund, sondern der lernt bestimmte Dinge, der zieht seine Vorteile draus und verstärkt Verhalten, wenn er da dafür belohnt wird oder verringert Verhalten, wenn es sich nicht mehr für ihn lohnt. Und das muss man einfach auch als Führhundhalter, auch als Neuling durchhalten. Ich kann nicht einem Hund Dinge beibringen, wie zum Beispiel hochspringen, wenn er 2 Jahre gelernt hat, er soll nicht hochspringen, nur weil ich jetzt hochspringen süß finde.
Und lustig finde, ja. Okay, wir haben jetzt eine Situation, wo der Halter vielleicht zur Blindenführhundschule gereist ist, dort auch untergebracht wird, meistens für eine gewisse Zeit, dort auch neben den praktischen Unterweisungen auch theoretische Einheiten hat, die sehr wichtig sind. Genau das Gleiche könnte man aber auch am Wohnort und Arbeitsort des Halters schon auch machen. Auch da könnten theoretische, praktische Inhalte vermittelt werden. Jetzt, wie kann ich mir das vorstellen? Da ist ja nicht wie so ein Schulbetrieb, wie man das früher von der Schule kennt, ne? Von morgens 8 bis mittags 12 ist hier Unterricht angesagt, sondern das geht ja relativ schnell an ganz, ganz praktische Sachen. Wir haben ja gehört, wie die Ausbildung so was vonstatten geht, was der Hund alles selber lernen muss. Kann ich jetzt einfach sagen, genau, und das, was der Hund gelernt hat selbst, das bringen wir jetzt auch dem Menschen bei, wie der damit umgeht.
Ja, also vielleicht nochmal den Rahmen kurz festchecken. So eine Einarbeitung geht 14 Tage,
ja,
mindestens, eventuell auch länger. Aber es ist dann doch ein kurzer Zeitraum, in dem alles gelernt werden muss. Also hat es dann doch ein klein bisschen Schulcharakter und es macht schon auch Sinn, sich für die Zeit zumindest am Anfang Urlaub zu nehmen, um sich da auch wirklich auf den Hund konzentrieren zu können als Führhundehalterin. Und doch, obwohl man Urlaub hat, wird man wahrscheinlich sehr oft seinen Arbeitsweg laufen oder auch eine Zeit an der Arbeitsstelle verbringen, weil der Hund sich da auch eingewöhnen muss.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass das eine super wichtige Zeit ist, die man auch nicht so einfach nebenher machen kann.
Nee, das macht was mit einem. Also geht ja mir schon so, wenn ich auf ein Seminar gehe und mal wieder was über Hunde lerne, dass ich dann nachts davon träume und das eben verarbeite. Und wenn man wirklich ganz neu zum ersten Mal mit einem Hund Kontakt hat und alles von allgemeinen Bedingungen auf individuelle Bedürfnisse von diesem einen speziellen Hund und dann noch die Führhundesignale lernen muss, ist ja fast wie Vokabel lernen, dann ist schon echt viel. Und also ich würde da jetzt nicht sagen, ach, vormittags gehe ich arbeiten und nachmittags machen wir ein bisschen Blindenführhundtraining, Einarbeitung, sondern meine Empfehlung wäre, nehmt euch die Zeit und konzentriert euch 100% auf diese Einarbeitung.
Und das ist ja auch so, dass wir oft hören, ja, wir sind vormittags unterwegs, wir machen mittags eine Pause, nachmittags geht's nochmal raus. Es mag auch bestimmte Situationen geben, die für die Halterin, den Halter besonders schwierig sind. Ich denke jetzt einfach an verschiedene Augenerkrankungen, die durchaus zu Erblindung führen. Erblindung ist aber nicht dieses, was man landläufig sagt, man sieht einfach gar nichts mehr, sondern es ist in ganz vielen Fällen ein ganz geringes Restsehvermögen auch noch da. Auch darüber werden wir detailliert nochmal sprechen. Jetzt aber nur so viel gesagt, es gibt einfach viele Leute, die bei Dunkelheit nochmal extremere Schwierigkeiten mit Blendung, aber überhaupt auch mit Nachtblindheit dann noch zu tun haben. Die sehen am Tag schon schlecht, aber bei Dämmerung, Dunkelheit noch viel schlechter und da kommt auch eine große Angst auch noch mit dazu und da muss man auch als Blindenführhundschule dem Rechnung tragen und sagen, und zu diesen Situationen müssen wir natürlich auch gesondert die Einweisungen machen.
Genau, also eigentlich ist so ein guter Schnitt von, wie findet das zukünftige Leben statt. Bin ich ein Frühaufsteher, dann geht es halt in der Früh um 6 los. Bin ich ein Nachtmensch, dann geht es halt bis abends um 11, was auch immer so mein Tagesrhythmus mir vorgibt als zukünftiger Besitzer von dem Hund. Und da gehört eben das auch dazu. Wenn ich weiß, ich muss nachts um 12 noch auf den Zug, dann müsste man das in der Einarbeitung auch mit dem Hund eben üben.
Das ist genauso, wie das in der Schulung für Orientierung und Mobilität auch gehandhabt wird. Wir können auch nicht sagen, ach, wir haben eigentlich keine Lust, im Dunkeln noch unterwegs zu sein und so als Reha-Lehrer. Aber wenn das für die Leute wichtig ist oder der Arbeitsweg eben morgens um 6 dann beginnt, dann stehen wir da auch auf der Matte und machen das auch mit.
Ganz genau, und dann kommen aber auch die coolen Sachen. Das Lieblingscafé ist auch sehr wichtig, dass der Hund da lernt, sich gemütlich hinzulegen. Oder wenn man ein leidenschaftlicher Konzertgänger ist und da eben auch mit dem Hund hingehen will, dass man dort eben bespricht, wo kann der Hund sein, kann er mit rein, liegt er irgendwo, gibt es einen Raum, wo der Hund sein kann, wenn es vielleicht zu laut wird, ich aber trotzdem mit dem Hund gern den Weg gehen möchte. Also einfach auch das Abklären von Dingen. Kann ich in den Supermarkt, wenn es Probleme gibt mit dem Supermarkt, dann bespricht oft die führende Schule die Umstände oder kann das eben nochmal sachlich darlegen, warum der Hund eben schon mit rein darf und nicht draußen warten muss. Oder im Hundepark, wenn da bestimmte Probleme sind mit speziellen Hunden. Also es ist eigentlich eine super Zeit, wo man eben in sehender Begleitung und auch in wissender Begleitung, ob der Fähigkeiten des Hundes, Dinge besprechen kann mit den Nachbarn, mit Gassi-Geh-Kumpels oder Nicht-Kumpels.
Ich möchte noch mal ein kleines Schlaglicht auf was werfen, was ich für ein sehr wichtiges Thema halte. Wir hatten, oder wir sprechen hier immer auch von so einer Situation, so und so könnte es im Idealfall auch sein. Und in unserem Idealfall war das ja auch so, dass die Leute eine Schulung in O&M schon gemacht haben und dass die auch darauf vorbereitet wurden, auf besondere Bedürfnisse, besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man auch haben sollte, wenn man mit einem Führhund geht, im Vergleich dazu, als wenn man mit Stock geht. Wir haben drüber gesprochen, diese Umstellung von ich habe alles im Griff, also kann er tatsächlich ertasten an markanten Punkten, wo bin ich hier, stehe ich hier in Sicherheit, stehe ich auf der Straße oder stehe ich auf dem Gehweg? All das, was man vorher in der Schulung gelernt hat, mit dem Stock zu machen, da gibt es einfach Unterschiede in der Arbeit mit einem blinden Führhund. Und in unserer Idealvorstellung, unserer Reise,
klappt
das alles. Und hat das jemand auch gezielt gelernt. Aber das, dem ist ja unter Umständen nicht so. Das heißt, in die Zeit der Einarbeitung fallen unter Umständen auch genau diese Schulungsinhalte, die man braucht, um wirklich dem Hund dann ganz vertrauen zu können. Das heißt, wenn jemand eine Schulung in O&M hatte, dann reicht es der Krankenkasse, wenn man sagt, ja, hatte ich schon mal gemacht vor 10 Jahren.
1874.
Genau. Und waren da blindenspezifische, also waren da für hundspezifische Themen irgendwie dran, spezielle Orientierungstechniken, vielleicht Umgang mit Navigationsgeräten und so weiter, was man gut gebrauchen kann, wenn man mit Hund unterwegs ist, aber auch spezielle Gehörschulungen. Ja, nee, vielleicht nicht. Und das ist aber ein Punkt, der sehr wichtig ist. Das heißt, wenn man sich Gedanken macht über einen Führhund, dann muss man sich Gedanken machen, was muss ich denn alles lernen in diesen 2 Wochen vielleicht der Einarbeitung? Gerne auch länger. Wir würden immer befürworten, dass es gerne auch länger sein darf, natürlich. Aber was fällt da alles mit rein? Und wenn man vorher schon weiß, das ist jetzt einfach nochmal ein dickes Ausrufezeichen, dass man mit einem Führhund arbeiten möchte, sollte man sich drüber klar werden, in diesen 2 Wochen passiert eine ganze Menge und es wäre gut, ich hätte das vorher schon auf dem Schirm und hätte das vorher schon mich auseinandergesetzt damit und das gelernt. Wirklich auch mit Gehörschulung oder mit wirklich diesem Wissen, ich habe dann nichts mehr, wo ich direkt so zugreifen kann, sondern fliege so ein bisschen auch durch den Straßenverkehr in einem positiven Sinne, dass man sich darüber einfach schon mal Gedanken macht.
Ja, das nehme ich jetzt auch gerade mal auf. Die Einarbeitung ist ja wirklich die Zielgerade auf dem Weg zum Leben mit einem Blindenführhund. Und wenn man in dieser Zeit zum ersten Mal mit dem Hund zusammenlebt und einem drastische Dinge auffallen, wie zum Beispiel, oh Mist, ich glaube, ich habe doch eine Hundehaarallergie.
Ach.
Also da das auch ansprechen und ja, es ist sehr spät, aber nicht ignorieren, wenn wirklich was ganz Drastisches ist. Das ist auch in der Familie, kann ja sein, dass dann doch der Partner oder die Partnerin Probleme hat, dass der Hund im Haus ist. Oder dass man eben merkt, oh, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass so viel Schmutz oder dass die Nachbarn sich so entsprechend unangenehm verhalten. Oder ja, ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, was da am Schluss noch alles passiert. Aber bitte, 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 wenn euch in der Einarbeitung was auffällt, wo ihr sagt, damit kann ich nicht leben, ja, dann sofort ansprechen.
Ich möchte auch da nochmal einen Punkt vielleicht kurz angehen, der es auf jeden Fall wert ist, später genauer beleuchtet zu werden. Und zwar ist es die emotionale Beziehung, die man häufig schon sehr, sehr schnell zu dem Hund aufbaut. Wir sagen da oft dazu, die Leute sind schockverliebt. Ja, das ist auch eine unglaublich berührende Situation, wenn man auf einmal mit einem Lebewesen konfrontiert wird, das einem so sehr zugeneigt ist, auch wie das nur Hunde manchmal so sein können, in ganz kurzer Zeit. Und wenn man dann auch noch die Erfahrung macht, Mensch, der hilft mir unglaublich viel und die Lebensqualität steigt unglaublich. Man muss sich einfach drüber bewusst sein, dass das häufig passiert. Und dass man dann solche Sachen wie, naja, eigentlich bin ich ja total allergisch, oder naja, die dreimal irgendwo dranrennen, ja, kann ich verschmerzen, weil ich habe ihn ja so lieb, dass man das sich ganz klar machen muss, dass das eine nicht über dem anderen stehen darf, wenn sicherheitsrelevante Sachen passieren oder gesundheitlich riskante Sachen passieren oder man eigentlich schon weiß, das ist eigentlich keine gute Idee hier, dann muss man auch den Mut haben, das anzusprechen.
Genau, vor der Führhundeschule und eben vor seinem Trainer offen sein. Auch wenn kleinste Bedenken, jede gute Führhundeschule ist dankbar für Bemerkungen. Und manche Dinge kann man ganz einfach aus der Welt schaffen. Dass man einfach sagt, ach so, wie, der hüpft auf dein Sofa und du willst es nicht. Darf er sowieso nicht, übst du so und so und dann klappt es schon wieder.
Und wir würden uns einfach wünschen, aus unserer Erfahrung heraus, dass so eine Offenheit solchen Fragen gegenüber oder so ein Bewusstsein, dass sowas durchaus normal ist, dass sowas auch passiert, dass in dieser Schockverliebtheit man auch über ganz, ganz viel hinwegsehen kann, dass dieses Bewusstsein aber da ist. Und wir haben viele Situationen leider auch schon erlebt, wo das einer qualitativ guten Versorgung absolut im Wege gestanden ist. Und leider ist es so, dass wir als Gespannprüfer das oft dann auch erst bemerken, also dass man das dann erst richtig bemerkt, wenn die Prüfung ansteht und das ist zu spät.
Ja, es ist halt schade für alle Beteiligten. Ja. Die Führhundeschule macht sich Hoffnung, endlich mal ihr Konto wieder zu füllen. Die gehen ja sehr lange in Vorlage. Der Führhundhalter ist vielleicht total traurig drüber, dass es doch nicht klappt. Die Krankenkasse hat die ganze Kaskade hinter sich und denkt sich, oh mein Gott, wieso brechen wir denn jetzt an dieser Stelle ab so spät? Ja.
Richtig. Vielleicht zum Abschluss dieses Einarbeitungslehrgangs noch ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen haben. Das ist der Freilauf des Hundes. Auch das ist ja eine wesentliche Sache, die in der Einarbeitung auch, richtig geübt wird. Der Freilauf und Unterordnung, das sind Themen, die wir uns ja auch dann in der Gespannprüfung auch ansehen, ob das so funktioniert. Vielleicht kannst du auch dieses Thema, werden wir noch deutlicher umreißen, genau. Aber ganz kurz umreißen. Was ist da wichtig?
Ja, also so ein Führhund hat ja auch verdient, seine Freizeit zu haben und dazu gehört, dass der auch Freilauf haben kann. Und ob das jetzt ein umzäuntes Gebiet ist, das man in der Nähe von seinem Wohnort hat oder von seiner Wohnung oder vielleicht sogar einen eigenen Garten, der umzäunt ist, oder ob es ein Freilaufgebiet ist ohne Zaun, wo eben auch andere Hunde unterwegs sind, das muss man mit der Führhundeschule im Vorfeld besprechen. Auch so seine eigenen Gefühle mit einbringen, wo läuft der Hund frei, ob man sich traut, das alleine zu tun oder ob man sehende Begleitung sich für immer wünscht oder für einen gewissen Zeitraum wünscht, bevor man den Hund auch wirklich von alleine lässt. Welches Glöckchen, das Glöckchen hören, hattest du schon erwähnt, dass es wichtig ist, sich da eben auch zu orientieren. Finde ich auch ein ganz wichtiger Part für die Einarbeitung, also würde ich auch nicht völlig wegschieben. Wobei man schon sagen muss, wenn der Hund völlig neu in dem Gebiet ist, sollte man nicht ohne sehende Begleitung, sprich am Anfang ohne die Führhundeschule, sollte man das nicht einfach machen. Das ist ein wertvoller Hund, der unter Umständen durch die fremde Umgebung kurz noch durcheinander ist und auch einen Fehler machen könnte im Freilauf.
Wenn dem nicht so wäre, wenn dieser Freilauf auch nicht gewährt werden könnte, wäre das durchaus tierschutzrelevant, richtig?
Ja und nein. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich eben ein umzäuntes Gebiet habe, wo der Hund auch laufen kann und eben auch wirklich seine Muskeln, sage ich immer mal, selber bewegen kann, ohne dass er irgendwo gemaßregelt wird durch eine Leine oder durch ein Geschirr. Das ist schon wichtig, aber ob der jetzt wirklich komplett in der Welt frei rumrennen muss oder ob es eben einen großen Fußballplatz gibt oder was auch immer, wo der Hund toll laufen kann und sich strecken kann, ich denke, das muss die Führhundeschule mitentscheiden, weil das auch der Charakter des Hundes mitentscheidet.
das ist mal wieder ein Thema, das wir jetzt, wo wir drüber sprechen, bemerken, das hätten wir auch gut an einer früheren Folge schon mal mit einschieben können, denn das spielt ja durchaus eine Rolle, wo ein Hund jetzt hinkommt.
Genau.
Und das ist eine Entscheidung, die ja noch vor der Einarbeitung am Wohnort vom Halter getroffen werden muss. Ist das eigentlich eine gute Umgebung, um einen blinden Führhund auch zu halten, generell einen Hund zu halten, wenn wir doch wissen, dass sowas wie Freilauf ermöglicht werden muss auch, sei er noch so klein, weil es gibt ja genug Wohnsituationen, die man sich vorstellen kann, in einer Großstadt, in einem Hochhaus mit 30 Quadratmetern Wohnfläche, ohne Grünanlagen außenrum oder ganz weit weg erst die nächste Möglichkeit für einen Hund auch wirklich auch mal frei zu laufen.
Ja, da kommen aber die Führhundeschulen sicherlich sehr früh mit dieser Frage oder eben auch mit Begehungen, dass man sich trifft und da mal Gassi geht, weil denen das natürlich auch wichtig ist, dass der Hund lang gesund bleibt, weil nur im Führgeschirr laufen und an der kurzen Leine Pipi machen, macht irgendwann mal die Gelenke und die ganzen Muskeln so, dass der Hund nicht sehr lang arbeiten kann. Das heißt, gute Führhundeschulen würden das wahrscheinlich schon im allerersten Telefongespräch abklappern. Haben sie denn einen Garten? Hat der einen Zaun drumherum? Gibt es ein Hundeauslaufgebiet? Wo wohnen sie denn?
Genau. Das wäre mir jetzt nur wichtig gewesen, das auf jeden Fall nochmal mit zu, auch zu erwähnen. Ne? Ja. Steffi,
wir sind schon wieder fertig.
Wir sind noch lange nicht fertig mit allen Themen. Wir merken auch hier parallel, notieren wir uns, dass was alles noch an wirklich Themen da sind, die wir jetzt nur streifen, weil wir ja erstmal auch einen gewissen Ablauf darstellen möchten und nicht gleich alle verschrecken möchten mit Podcastlängen von über 90 Minuten, dass sich dann kein Mensch anhört.
Wäre kein Problem.
Könnten wir gut machen, haben wir uns dagegen entschieden. Sondern wir, also ich finde es gerade super angenehm, dass wir erstmal wirklich einen Überflug machen, einen kleinen Kurztrip machen und alles mal kurz angucken und dann uns auch die Freiheit erlauben können, zu sagen, jetzt greifen wir uns gewisse Sachen nochmal detaillierter raus. Macht mir sehr großen Spaß.
Ja, und wir freuen uns auch total über Anregungen, die von euch kommen. Auf welchem Medium auch immer, gebt uns Bescheid, wenn ihr ein Thema beleuchtet wollt.
Ja, bis dahin erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, nächste Woche geht's weiter.
Bis zum nächsten Mal.